Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. An den Mikrofonen sind dieses Mal Katrin Berkenkopf, das bin ich, und der Herausgeber des Versicherungsmonitors, Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Katrin Berkenkopf.
Sie sind zurück aus München oder besser gesagt Unterschleißheim, und deshalb wollen wir ein bisschen Bilanz ziehen. Was war da los? Es gab das Symposium, das jährliche des Gesamtverbands der versicherungsnehmenden Wirtschaft. Sie waren dabei. Wenn ich die Berichte so sehe, würde ich sagen, große Überraschungen gab es nicht, oder?
Genau. Großer Auftrieb, 800 Leute. Also das ist eine Veranstaltung, die sich zum zentralen Treffpunkt der Industrieversicherer mit Rückversicherern, Versicherern, Maklern, Anwälten und so weiter gemausert hat. Großes Kompliment an den GVNW, hat er gut gemacht. Ja, und es waren halt alle da, die da sein wollten. Und ein paar waren noch nicht da, weil sie keine Plätze mehr hatten. Also der GVNW hat das echte Problem, dass er nicht mehr genug Leute zulassen kann. Aber mehr als 800 geht halt nicht.
Gibt es das so das Problem wie bei Monte Carlo? Es gibt einfach keinen anderen Ort, an dem man das machen kann?
Naja, das ist ja ganz lustig. Da unter Schleißheim, dieses Konferenzhotel, ist direkt neben einer Sporthalle. Das kriegt keiner mit, dass es eine Sporthalle ist, wo Handball gespielt wird. TuS Luchow heißt da, glaube ich, der Verein, der da auch mal in der ersten Bundesliga spielte oder noch spielt. Ich habe keine Ahnung vom Handball. Und diese Sporthalle, das ist eine riesen Tribüne, die ist aber durch einen sehr dichten schwarzen Vorhang abgetrennt. Und dann ist das ein Konferenzzentrum. Das haben die gut gemacht unter Schleißheim, die Stadt und dieses Konferenzhotel. Das passt alles sehr gut, aber da ist halt mit 800 Leuten ist da Schluss.
Könnten sich doch da noch ein paar aufs Spielfeld setzen?
Oder das ist, so. Man sitzt auf dem Spielfeld.
Ach so.
Man sitzt nicht auf der Tribüne. Es ist ein normales Konferenzzentrum mit Bühnen und allem. Und die Stühle und Tische stehen aber auf dem Boden, wo sonst Handball gespielt wird.
Und der wird nicht abgedeckt?
Der wird aufgedeckt. Wenn Sie Handball spielen, wird dafür aufgedeckt.
Okay, dann bin ich jetzt beruhigt.
Gut. So. Nein, aber die Örtlichkeiten sind klasse. Was ein bisschen das Problem ist natürlich, so eine Veranstaltung, sie zieht so Fringe-Veranstaltungen. Da will der Makler X, hätte gern mit 3 Versicherungsvorständen geredet beim Mittagessen. Also so viele von diesen kleinen Nebenveranstaltungen, die gibt es auch in Baden-Baden sowieso, Monte Carlo, aber auch in Köln zum Beispiel im Rückversicherungssymposium gibt es die auch, dass es dann so Seitenveranstaltungen gibt. Und dafür ist unter Schleißheim relativ schwierig infrastrukturmäßig, weil es gibt wenig
zu wenig Restaurants oder
und sowas. Da muss man schon weiterfahren, aber so weit ist München auch nicht weg.
Und wie war jetzt die Stimmung?
Ja, wie beim Familientreffen. Alle haben sich lieb. Nein, also die mögen sich ja alle. Das ist ja auch so, dass viele von den Profis auf Seiten der Industrie waren ja beim Makler oder beim Versicherer. Die wechseln ja so ein bisschen zwischen den Fronten hin und her. Manchmal ist das auch nervig, weil man den Eindruck hat, wenn dann wieder einer sagt, also wir als Branche, und er meint aber nicht sich als Stahl-, Maschinenbau- oder Chemieunternehmen, sondern sich als Versicherer, ist aber gar kein Versicherer, der gehört halt einer ganz anderen Branche ein. Also das ist aber ein Geburtsfehler dieser Vereinigung, die so ein bisschen sich immer sehr anschmiegt an die Versicherer und Makler.
Aber wenn man die Berichte liest, dann markiert ja jeder zumindest noch so sein Revier, ne? Und sagt so, was alles nicht geht und was doch viel besser wäre und so. Also es ist ja jetzt nicht nur Friede vor der Eierkuchen auf der Bühne.
Die Versicherer haben die Preise erhöht in den vergangenen 3-4 Jahren, und zwar kräftig, also es war sehr deutlich. Rückversicherer haben auch gut verdient. Makler freuen sich über jede Preiserhöhung, auch wenn sie das Gegenteil sagen, weil es gibt mehr Quotage, das ist ja klar. Also bei den meisten jedenfalls, bei denen, die auf Vieh arbeiten, nicht unbedingt. Aber die Versicherungsnehmer scheinen vergleichsweise zufrieden damit zu sein. Das nervt sie weniger als die Fragen nach Kapazität. Und was sie wirklich nervt, ist, wenn die Versicherer versuchen, ihre ESG-Politik und sonst was in die Versicherungsbedingungen reinzubringen. Wir hatten den BMW-Finanzchef da, Walter Merl, hat eine Stunde geredet oder 45 Minuten plus Frage-Antwort. Davon waren 40 Minuten über Autos und neue Fabriken und Elektro und alles Mögliche und 5 Minuten über Versicherung.
Immerhin.
Aber die 5 Minuten hatten es in sich dann. Und er sagte dann, also man muss uns als BMW nichts erzählen, was Nachhaltigkeit angeht, das wissen wir selber. Und ESG-Kriterien dürften kein Argument fürs Reduzieren von Versicherungsschutz sein, sagt er. Also er war da schon ziemlich sickig in der Frage.
Ja, aber das ist ehrlich gesagt so eine Diskussion, die man ja auch aus der Politik kennt. Das geht so in diese Richtung, ich will mir nicht sagen lassen, was ich zu tun habe. Keiner lebt hier im luftleeren Raum und es gibt einfach ein Umfeld, wie auch immer es sich entwickelt, das man zu beachten hat. Im aktuellen Spiegel steht zum Beispiel ein Interview mit einem US-Ökonomen, ja, also USA, der rät Kanzler Scholz unter anderem mal bei den großen Konzernen anzurufen und denen zu sagen, verringert eure Abhängigkeit von China. Also ein US-Ökonom fordert die Politik auf, sich da in sowas einzumischen. Das wäre natürlich jetzt nicht gesetzlich bindend, aber es gibt ein Umfeld, in dem man agiert. Ja. Also was soll immer dieses, ich will mir das aber nicht sagen lassen.
Ja, dazu, das hat ja eine Geschichte. Geschichte, gerade bei BMW. In den 90er Jahren, als die Münchner Rückschau mit Greenpeace zusammen Konferenzen machte, damals übrigens auch von der Versicherungsbranche höchst misstrauisch beäugt und kritisiert, damals bezahlte BMW Wissenschaftler, die nachweisen sollten, dass es sowas wie menschengemachten Klimawandel nicht gab. Also das ist jetzt gerade 30 Jahre her. Muss man auch wissen. Das hat sich später geändert bei BMW, also radikal geändert, aber vor 30 Jahren waren die mit viel Geld bereit, den Klimawandel zu leugnen. Das gehört auch zur Wahrheit.
Ja, dann soll man aber sagen, das mit den Nachhaltigkeitskriterien und so, das interessiert uns nicht und soll nicht so tun, als ob man das irgendwie seinem Versicherer untersagen will.
Naja, Sie haben ja schon recht. Also bei bestimmten Dingen ist der Versicherer ja nicht einfach besser oder kennt sich besser aus oder sowas. Es gibt halt die Frage, wie man das macht. Der Ton macht die Musik. Und es gibt dann immer wieder Situationen, wo ein Versicherer ein bestimmtes Risiko, sagen wir, inhaltlich nicht will, wenn das Risiko so blöd ist oder zu hoch oder sonst was, aber dann ESG-Gründe vorschiebt. Und das gibt
verstehe
es,
ich.
Ne?
Das verstehe ich.
Und dann auch so Geschichten, also was den auch aufgeregt hat, den guten Herrn Merl, ist die PFAS-Problematik. Er sagte, einfach so ein Generalausschluss, das löst überhaupt nichts, sondern man muss da lösungsorientiert als Versicherer mit den Unternehmen sprechen, was denn wo eingesetzt wird und für was welche Gefahren bestehen. Also das ist so, war so ein zentraler Punkt da bei den Vorträgen. Ja, und im Wesentlichen gab es natürlich unheimlich viele Einzelgespräche bei jeder Mahlzeit. Ach so, das haben die auch immer noch, dass jedes Frühstück bezahlt wird von irgendeinem Konzern. Die Kaffeepause wurde gesponsert von Zürich, das Abendessen von der Allianz, das Frühstück von der AXA. Das nächste Mal machen sie jetzt vielleicht, das Klopapier kam von, ich weiß nicht wem. Aber das geht nicht, sowas finde ich. Also die machen dann Schweinegeld, die haben hohe Preise, das Essen gehört zu so einer Konferenz dazu, sollen sie es bezahlen, aber sich nicht da Bückling machen jedes Mal, wenn einer was gesponsert hat.
Ja, aber apropos, das sollen sie bezahlen. Es gab zumindest auch eine Diskussion um Geld im Zusammenhang mit der neuen Datenplattform.
Genau.
Risk Data Exchange. Heißt sie jetzt, also genau. Einen Namen gibt es schon. Und der Verein, der quasi Trägerverein, soll bis Ende des Jahres gegründet sein. Und es gibt auch schon große Namen, die da mitmachen. Wir hatten es im vergangenen Podcast auch schon erwähnt. Aber die Frage des Geldes wurde nicht gelöst auf dieser Veranstaltung.
Ja, die Kundenseite, also der GVNW, die Industrie ist da relativ beinhart. Sie will nicht zahlen. Also die wollen 15.000 Euro Mitgliedsbeitrag für den Verein zahlen. Aber das Investment in diese Datenplattform, das geworfen wird, wollen sie nicht mittragen. Und das war ganz bizarr. Der Fiedler, der GVNW-Vorsitzende, den ich wirklich sehr schätze, der hat das gut begründet, warum man sowas machen muss. Patrick Fiedler ist ein gut sprechender, gut argumentierender Mann, hat erklärt, warum das sein muss, diese Plattform und so weiter. Und dann gab es Diskussionen, ich habe nochmal nachgefragt, warum denn die Kunden nichts zahlen wollen, also für den eigentlichen Geschichte da. Ja, er sagt, er kann doch nicht zu seinem Finanzchef gehen und wegen 4 E-Mails Millionen wollen. Also entweder sind es 4 E-Mails und es gibt kein Problem.
Das würde ich auch sagen.
Oder man hat ein Problem mit der Datensicherheit und dem Ganzen, was da dranhängt. Dann ist es aber echt ein Problem. Aber die wollen sich sozusagen an ihren Finanzchefs vorbeimogeln. Sie wollen so eine Initiative, wo aber bitte im Konzern keiner merkt, dass sie da eigentlich auch Geld ausgeben müssten. Und meiner Ansicht nach wird es, wenn es scheitert, scheitert es daran, dass die Mitglieder des GVNW kein Geld ausgeben wollen.
Also dann vielleicht doch besser weiterhin das Frühstück sponsern lassen und da irgendwie ein bisschen was...
Nee, das bringt's auch nicht. Das bringt's auch nicht.
Aber wir müssen die Größenordnung ja mal einordnen. Also die beteiligte Beratung oder der Dienstleister hat das beziffert auf weniger als 1 Million, was zumindest jetzt als Anschub finanziert wird. Wir reden über die Versicherungswirtschaft. Weniger als 1 Million.
Ja, aber also ja klar. Und auch wenn wir reden über Konzerne, die da
ja,
mitmachen.
Und 3 Seiten mindestens, Kunden, Makler, klar. Versicherer.
Also mein Argument ist ja, wenn die Kunden dann nicht dabei sind, auch Vollzahler sind sozusagen, dann haben sie irgendwann auch nichts mehr zu sagen. Wer zahlt, schafft an, so ist es halt. Aber das werden wir sehen. Also vielleicht kriegen sie es ja auch hin. Es war ganz spannend, dieser Teil. Aber das hat mich auch gewundert. Ich kann dann nicht wegen 4 E-Mails Geld von meinem Finanzchef wollen. Also das fand ich interessant. Ja, und Thomas Buber war da. Der war schon mal da vor ein paar Jahren. Da war das noch am alten Ort in der Innenstadt, im Arabella Hotel, im Arabella Sheraton. Und der hat so das hohe Lied der Prävention gesungen, weil man bestimmte Dinge gar nicht mehr versicherungsmäßig lösen könne und hat da Public-Private Partnerships angemahnt. Das ist ihm wichtig und hat ein interessantes Beispiel genannt. Also Katrina, 2005 war das ja. Der
Hurricane
Katrina, ja. Der hat 125 Milliarden verursacht und dann gab es Irma mit ähnlicher Zugbahn und ähnlicher Stärke übrigens auch. Und Irma hat nur 32 Milliarden Dollar gekostet.
Wann war das?
Irma war 2017. Und er sagt, woran lag das, dass die Leute Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben. Also der eine Summe 125, hochgerechnet in den Preisen von 2017, das andere 32. Also
muss man vielleicht sagen, wenn den Leuten das Haus dann einmal weggeflogen ist komplett, dann überlegen sie beim nächsten Mal doch, wie sie bauen.
Nee, die bauen gar nicht Medizin weg, aber der Nächste, der kommt, baut wieder so ein blödes Haus. Also viele passen da auf und bauen vorsichtiger und so. Und auch die Hotelkonzerne haben inzwischen kapiert, dass nicht jedes Hochhaus direkt am Strand in Florida eine richtig gute Idee ist.
Also er hat dann aber Zuversicht verbreitet quasi, was diese großen Katastrophenszenarien angeht.
Er hat gesagt, so muss es laufen. Wir müssen mehr in Vorsorge investieren. Das müssen wir zusammen machen, Versicherer, Staat und Gesellschaft.
Gut, das ist ja die übliche GdV-Argumentation.
Ja, und auch. Da kann man das vielleicht hinkriegen. Das war sein Argument. Und ja, und ich meine, es gab dann auch Kritik an ihm, weil die AXA in Deutschland ja die Cyberdeckung eingestellt hat. Da hat er relativ frech sich drum rumgemogelt. Da hat er gesagt, ja, es gäbe ja noch die AXA XL, die wird ja weiter Cyber zeichnen. Klar, aber dreimal so teuer und in der Kapazität für die kleinen Unternehmen nicht bezahlbar. Es war schon ein bisschen vorbeigemogelt. Ja, und die Sache mit dem Ökopolizisten ist er auch darauf eingegangen und hat er gesagt, also wörtlich, wenn wir weiter in Kohle investieren und diese versichern, die daraus erwirtschaftete Rendite und damit vergleichen, was wir an Mehrkosten für Naturkatastrophen und Krankenversicherung haben, steht das in keinem Verhältnis. Also er sagt, es lohnt sich ökonomisch nicht, wenn man sauber rechnet.
Zumindest wie die Versicherer das verkaufen, ist das ja nicht so, dass die einen anrufen und sagen, so übrigens, wir haben mal hier gesehen, deine Kohle, ne, ab morgen nicht mehr versichert, sondern dann sagen die ja, jetzt möchten wir gerne hier einen Plan haben. Wie geht's weg davon?
Meistens
und sonst?
Ja, klar. Ja, und dann gab es noch ein paar größere Personalien, die da rumwaberten, die der Versicherungsmonitor auch Gott sei Dank als erstes hatte. Wir hatten einmal, dass der Michael Hendricks mit einem K und ohne CK und nicht zu verwechseln mit
das
dem
Das ist jetzt ganz schwierig, im Podcast rüberzubringen mit der Schreibweise.
Also Michael Hendricks mit K und ohne CK. Es gibt einen Michael Hendricks mit CK, das ist ein berühmter D&O-Broker und Anwalt. Dieser Hendricks hat ein K und war bei Aon Geschäftsführer für die Region Nord zusammen mit einer Kollegin und der geht weg. Und wir wissen noch nicht genau, wo er hingeht. Es gibt eine Ahnung, aber ob die...
Wer es weiß, bitte melden.
Ja, es gibt da verschiedene Annahmen, ob er in Richtung Private Equity geht oder doch zu einem anderen Makler, wissen wir nicht. Ja, und außerdem haben wir als Versicherungsmonitor recherchieren können, wer Nachfolger wird in der Führung der AGCS, der Allianz Global Corporate and Specialty. Das wird Thomas Lillelund von der AIG, der Europachef. Hat bei der AIG irgendwie nicht so richtig Spaß gemacht, weil die wussten das noch nicht. Gut, da konnten wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen.
Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob ich bis ans Ende meines Berufslebens noch diese Abgrenzung zwischen AGCS und Allianz Commercial verstehen werde. Ich weiß, dass ich nicht die Einzige im Büro bin.
Ist aber
bin.
Einfach.
Ja, aber ob das so sinnvoll ist, ich weiß nicht. Aber hauptsächlich
Nein,
die
sinnvoll
Kunden
ist es nicht,
das
wird auch scheitern. Nein, wir können darüber sprechen kurz. Also die AGCS ist ein Industrieversicherer. Bisher war die Grenze alles an Umsatz über 500 Millionen, also wenn Unternehmen über 500 Millionen haben.
Ja, das war schön klar und verständlich.
Oder Transport machen oder Cyber haben, versichern die, den Rest versichern die Landesgesellschaften. Und jetzt machen sie es so, dass das Industriegeschäft der Landesgesellschaft, Industrie- und Gewerbegeschäft, nicht mehr von den Landesgesellschaften kontrolliert wird, sondern von einer Einheit, die heißt Allianz Commercial und die wird geführt von AGCS.
In Wirklichkeit die ja auch virtuell ist irgendwie,
eignet
ne?
sich, ja, eignet sich die AGCS dieses Geschäft an. Aber das Interessante ist, dass das nicht auf die Bilanz der AGCS geht, auch nicht über den Weg der Rückversicherung, wie man sowas auch machen könnte, sondern in der Bilanz der Ländergesellschaft bleibt. Also die Allianz Versicherung hat einen CEO, der ist verantwortlich für die Bilanz, aber für einen großen Teil des Geschäfts, den die AGCS verantwortet, aus seiner Bilanz, hat er keine Kontrolle. Und das führt über kurz oder lang, solche Konstruktionen führen immer zu Problemen. Und über kurz oder lang wird es so gehen, dass die Allianz First dann diesen Teil ihres Geschäfts verliert und die AGCS das auch bilanzmäßig vollständig übernimmt.
Ja, das würde uns auch die Arbeit bei so Personalien wirklich erleichtern.
Ja.
Ich bin da ganz stark dafür.
Genau. Ja, es gab auch noch eine Ausstellung und Messe mit den üblichen Werbegeschenken.
Es gibt noch Werbegeschenke,
ja,
mein Gott.
Ja, ja, bei viele Öko. Ich habe so einen kleinen Notizblock gekriegt, wir sind so mit kleinen Zetteln zum Abreißen. Wenn man den Zettel dann in den Boden steckt, soll eine Pflanze entstehen. Ob das funktioniert, keine Ahnung, aber...
Das ist süß.
Ja, und das war so einer der interessanteren. Und ARG hatte einen großen Hit. Die hatten so ein Süßigkeitenregal, so mit weißen Mäusen und Weingummi und sowas, wo sich Leute dann ihre Tüte füllen konnten.
Vegan hoffentlich.
Auf keinen Fall. Das kam bei den Leuten auch gut an. Und die Generali haben immer eine Kaffeebar da mit einem sehr guten Barista. Das ist eine tolle Sache für uns als Versicherungsmonitor, weil der kleine Stand des Versicherungsmonitors, der früher immer direkt im Eingangsbereich war, tolle Location, alle kamen vorbei, ist jetzt in der letzten Ecke der Halle, ist auch völlig okay. Und in dieser Ecke steht dann direkt neben der Schlange, die bei dem Barista für Espresso ansteht. Und die ist immer sehr lang. Das heißt, da stehen die Leute in der Schlange und der Stand ist daneben. Unsere Kolleginnen und Kollegen konnten dann...
Und per Augenzwinkern kriegen die dann ab und zu was rübergeschoben?
Nö, die kriegen dann ein Angebot oder sowas. Und Heike Thomas und Jan Wagner, die da waren, hatten viele gute Gespräche mit den Leuten in der Kaffeeschlange.
Ach so, verstehe. Ich dachte, ihr Kaffeenachschub wäre gesichert.
Nee, das auch. Okay. Das hätten, die haben guten Kaffee gemacht. gemacht, aber es war halt eine lange Schlange und das ist ja langweilig, so eine Schlange, und da steht man neben so einem Stand und interessiert man sich dafür. Das fand ich ganz gut.
Was man nicht alles lernt über Marketing.
Genau.
So. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Katrin Merkenkopf.
Tschüss.